E-Dur?
Nein. Ausgabe E?
C, D. Ich muss das Alphabet nochmal durchgehen, warte. H, B, C, D. E, E, E. Mhm.
Geht schon los?
Ja, läuft. Ob wir genug Headroom haben?
Geht noch was?
Headroom. Schönes Wort, das ich noch nicht verstanden habe im Recording-Technologie-Bereich. Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
199.
E.
So ist es.
Nämlich. Ja, es gibt Dinge, die sich nicht verändern im Küchenstudio seit dem ersten Podcast. Und das ist, nee, seit dem ersten stimmt gar nicht. Aber seit einem bestimmten Podcast, nämlich die Spieluhr.
Die ist tapfer, die hält durch.
Ja, da sind wir auch jetzt aber tapfer auch beim Durchfiedeln.
Nee, schön, dass die so lange hält. Da hat uns also jemand, Frau Pattevogel hat uns ein extremes Qualitätsprodukt geschenkt.
So ist es. Ja, und es ist immer wieder ein Genuss, es zu drehen.
Und dann kommen wir wieder auf diesen Gesellschaftspessimismus, ne? Dass man sagt, wie lange hat man sein Handy, wie lange hat man seinen Rechner, wie lange hat man sein iPad, wie lange diese Hardware, mit der wir zum Beispiel die erste CD aufgezeichnet haben. Ja, alles schon weg, ne? Gibt's alles nicht mehr. Aber die Spieluhr, die ist tapfer. Es ist 17.18 Uhr übrigens gerade, Kinder. Also nicht auf euren Uhren, aber auf unserer. Wir sind nämlich extrem früh dran heute im Zwischen den Küchenstudio, weil wir uns noch einen kleinen Abendtermin heute leisten. Wir hatten ja überlegt, ob wir von draußen raus senden, aber das hat hier so geschneeschauert vorhin. Und dann hat Abba gesagt, dass er heute im feinen Leibchen unterwegs ist und überhaupt nichts Warmes am Leib hat. Und dann haben wir gedacht, ach, dann können wir uns ja auch in den Podcast-Keller zwischen den Küchenstudio
unter den
Keller
Küchen
setzen.
Unter der Küche?
Nee, wir haben per Abstimmung ja beschlossen, das bleibt so, heißt so
ja,
weiter.
Ich wollte nur mal zur geografischen Zuordnung bestätigen, wir sind hier unterhalb.
Genau, und da ist eine Waschküche hier, so hinter der Tür.
Ja.
Warte mal, ich mach mal, vielleicht kennen die Leute ja keine Tür.
Jo.
Jo, hinter der Tür.
Mhm. Hm. Ja.
Ja.
So. Genau. Und das ist nicht etwa das Sodbrennen beim Sandmann.
Das hört sich auch anders an.
Genau. Das ist nämlich mal wieder nach ewig langer Zeit
Das urinfarbene Fitnessgetränk.
Richtig. Und ich habe noch die noch weg müssende Weihnachtsedition.
Nein, nee, die steht nur hinten drauf als Werbung. Die hatten sie gerade noch.
Aber hier, Ökotest gut steht jetzt drauf. Das ist
ja
ein Ding.
Ja, Frau Sandmann hat also aktuelle Kiste gekauft.
Ja. Na, aktuell, 7/2012 ist das Siegel. Hoffentlich nicht raufgedruckt.
Verdammt.
Ja,
ja,
liebe Leute.
Ja.
Das ist ja eine wilde Zeit.
In der Tat.
Da macht man das Mailpostfach auf und dann brüllt einen Helgeoland an.
Das brüllt dich mittlerweile schon an.
Das brüllt mich an, weil ich in groß jetzt nicht nur die Coin, wir berichteten, auf dem Schirm habe, sondern auch die dazu passenden T-Shirts.
Hm. Und?
Ja.
Gibt es die auch in 4XL?
Die gibt es in Männlein und Weiblein. Und Weiblein sieht gut gefüllt aus. Hier, guck mal da.
Ah, das ist ja aber. Kann man innerhalb der Sexismusdebatte sowas noch machen?
Kann man.
Kommt da nicht sofort so ein Brüderle um die Ecke und meint, sie würden das Helgeoland-T-Shirt aber auch gut ausfüllen.
Ja, genau. Schicke Shirts, die es dafür geben wird. The Pad hat uns mal gucken lassen.
Geocaching-Store, ihr wisst schon.
Genau. Und das sieht richtig gut aus. Das sind sehr schicke Shirts und eine sehr schicke Coin. Und wir haben ein paar exklusive Informationen zur Helgeoland für euch.
Ja, da braucht doch keiner mehr, welches war schon ausverkauft.
Genau, nämlich es ist ausverkauft. Mann.
Ja, aber dann müssen wir doch gar nichts mehr erzählen.
Wie war das? Du hast mein vollstes Vertrauen.
Ich gehe ja schon.
Genau, das sagt die Kanzlerin auch immer. Und dann sind es nur noch Tage.
Also bei Gutenberg ging es dann sehr schnell. Bei Schawan warten wir jetzt alle. Ja. Sie hat schon mal das vollste Vertrauen ausgesprochen. Wir gucken mal.
Ja, das ist immer so. Ne? Früher hat man gesagt, räum mal schon zusammen. Es könnte jetzt passieren. Sagt man ja neuerdings, er oder sie hat mein vollstes Vertrauen.
Wenn so eine Firma umzieht, das wirst du ja auch kennen, dann bleiben ja vor manchen Büros einfach die Kartons stehen.
Ja.
Ne? Und weiß man dann schon, das sind die nächsten.
Ja, mein vollstes Vertrauen. Nein, also Helgeoland vom Master of Events persönlich von Herrn Schweigert gibt es eine Linkliste zum Thema Nordseetaufe Helgeoland. Die kennt ihr mit Sicherheit. Da ist der Ablauf, der voraussichtliche geplante Ablauf, nochmal zu sehen. Am Freitag geht es los, am 12.04. mit dem legendären Griechen. Ist schon lange nicht mehr der Inflexible im Übrigen, sondern jetzt der legendäre. Am Samstag ist das Event auf Helgoland, wo es mit dem Schiff hingeht. Am Samstagabend auch schon legendär die Party im Kok. Du erinnerst dich?
Ja, die Koksparty.
Kokshalle.
Seltsame Leute, die Friesen.
Ja. Und am Sonntag ist nämlich ein weiteres Event auf Helgoland, GC431E3. Und während für die Samstagstour schon alle Karten verkauft sind, gibt es für die Sonntagstour in der Tat noch Restplätze zu ergattern. Da haben sich schon etliche Leute für angemeldet. Ich glaube, roundabout 100. Es sind noch ein paar Plätze frei und da kann man tatsächlich noch mitfahren. Was insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass am Sonnabend schon alles ausgebucht ist, doch eine interessante Option darstellt. Am Sonntag geht es nämlich mit der Adler Express, mit Fullspeed im Übrigen, ne? Mit Fullspeed nach Helgoland, um die Insel leer zu cashen. Und Helgoland ist, wie wir wissen, Deutschlands einzige Hochseeinsel und deswegen immer eine Reise wert. Die Reisedaten, am Sonntag geht es um 10 Uhr von Nordstrand los, 12.30 Uhr, weil Fullspeed ist das Schiff auf Helgoland und 17 Uhr geht es wieder zurück. Das heißt ausreichend Zeit, Helgoland zu erkunden. Der Spaß kostet für Erwachsene 59,50 Euro, für Kinder 49,50 Euro. Wie gesagt, ein paar Karten gibt es noch. Könnt ihr auch online direkt buchen. Alle Informationen gibt es in gewohnter Weise unter besagter Linkliste auf geocaching-nordfriesland.de. Wir verlinken es aus dem Beitrag. Punkt.
Eigentlich sollte ja Helgoland schon gar nicht mehr existieren, ne?
Ja.
Also wenn es nach den Plänen der, ich sag mal vorsichtig, Militärs gegangen wäre, denn die Nationalität der Militärs fällt mir gerade nicht ein, da haben ja auch die Briten eine Rolle gespielt, soweit ich weiß, dann wäre Helgoland ja eigentlich schon gesprengt.
Mhm.
Aber hat gehalten. Einfach. Mhm. Guckst du jetzt?
Ja, ich gucke gerade was anderes.
Soll ich sonst so lange Unterhaltung machen?
Nö, ist alles gut. Ich muss jetzt nur noch nebenbei hier, wie das immer so ist. Es ist ja auch früh am Nachmittag und da ist man noch nicht so ganz auf Podcast und Browser eingestellt. Ich klicke mich immer noch wie wild von Evernote in Chrome und wieder zurück, weil ich nicht finde, was ich suche.
Der Trend geht zum Zweitrechner.
Ja, den könnten wir uns ja mal hier mit so einem, was hat man gesagt, 72 Zoll Monitor ins Räumchen stellen.
Ja, also hier ist ja auch zwischen den Küchenstudio-Regal ist ja auch extra so eine Aussparung.
Mhm.
Wobei ich erstmal aus dieser Aussparung jetzt einen 19-Zoll-Schrank machen möchte. Mhm. Ne, ich brauche also zwei 19-Zoll diese Rackleisten, ne, wo man die dann reinschraubt.
Ja.
Eine hier ran, eine im entsprechenden Abstand und dann kommt dieses Gerät hier zum Beispiel, dann in dieses 19-Zoll-Ding rein.
Mhm.
Und dann ist auch die Grundlage dafür geschaffen, dass man auch ganz viele 19-Zoll-Geräte mehr anschaffen kann, wofür auch immer.
Könnten wir machen. Wollen wir?
Na, aber da hat ja der 72 Zoll Fernseher, Monitor, Podcast-Monitor keinen Platz mehr. Wir können ja mal Crowdfunding machen, aber nee, bei Crowdfunding, da müssen die Leute ja gleich was kriegen, ne? Also da ist meine LED-Glühbirne zum Beispiel hier, meine WLAN-Glühbirne, die kaufe ich ja im Prinzip und das ist ja mein Beitrag zum Crowdfunding.
Naja,
ich bin einfach bereit zu warten.
An der Stelle, wir wären konzentrierter beim Podcast, weil wir auf diesem mit diesem Rack natürlich viel komfortabler und so, weißt? Also
ich bring nicht das Wort konzentrierter ins Spiel, sonst kommen die mit Ritalin um die Ecke.
Ja, ja.
Weißt du, da kriegen wir so ein Fokussiergedöns. Mhm. Ja. Kiloweise.
Oh nein. Ein Kilo hätte ich gerne, ja.
Ich habe übrigens einen sehr guten Tipp gekriegt zum Thema Kopfhörer.
Ja.
Du erinnerst dich, ich hatte doch immer das Problem, dass mir die kleinen Kopfhörer aus den Ohren fallen. Mhm. Nun war ich die kleinen Kopfhörer, die man in die Ohren steckt, dann auch leid. Also insofern war die Entscheidung, jetzt Dinger zu nehmen, die auf den Ohren sitzen, ganz richtig. Aber wie das Schiebteam mir freundlicherweise mitteilt, gibt's da was.
Aha.
Cos the Plug Kopfhörer sind das. Gibt's bei Amazon, kosten irgendwie, ja, der Link ist jetzt hier nicht vollständig, den muss ich mal kurz erstmal vervollständigen, sind gar nicht so teuer, also ist was Übersichtliches und sind sowas Ähnliches wie so ein In-Ear-System, also, ne, kennst du noch aus Leipzig, so ein System, wo es dir so ein bisschen in die Ohren gestopft wird und du dann nur noch relativ wenig hörst hinterher von deiner Außenwelt, was auch für mich ein Killerkriterium ist, also geht nicht, ich kann nicht Kopfhörer aufhaben, wo ich dann meine Umwelt nicht mehr höre, aber die halten fest. Die schmiegen sich in dein Innenohr.
Dann kann ich dir unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Rahmenbedingungen kann ich dir empfehlen, doch zu crowdfunden, um dir eine Google-Datenbrille, also
ne? Die gibt's noch gar nicht.
Natürlich gibt's die schon als Entwicklerversion für $1,500. Und die arbeitet nämlich mit einem schon bekannten, aber nicht so häufig eingesetzten Prinzip, dass du den Audioteil quasi nicht in die Ohren gesteckt bekommst, sondern dass er quasi die Dinger hier auf deine Knochen projiziert, ne? Also die Brille quasi auf die Dinger hier rauf und du das trotzdem wahrnimmst, aber immer noch die Außengeräusche wahrnimmst. Ne? Also dass es sich halt mischt.
Also so ein Knochenschall.
Genau, das meinte ich, Schall. Darauf wollte ich hin. Knochen übertragen das dann halt. Und du hörst trotzdem, was aus der Datenbrille kommt. Finde ich ein sehr schlaues Modell. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es von Google ist. Aber das ist ja auch die einzige Lösung, weil du kannst ja nicht mit so einer Datenbrille halt durch die Gegend rennen und nichts mehr von deiner Außenwelt hören. Also es funktioniert ja nicht, weil es ist ja prinzipiell, glaube ich, der Ansatz, nicht das zum Spielen nur zu nehmen, sondern halt auch für Navigation beispielsweise. Ne? Wenn du halt im Auto sitzt, ist halt ein bisschen doof mit Kopfhörern oder auf dem Fahrrad oder auch zu Fuß und nicht hörst, wenn der Zug angerauscht kommt.
Also ich hatte ja ehrlich gesagt immer gedacht, dass eine Brille eher mit Sehen zu tun hat. Aber
ja, naja, die kombinieren das ja halt auch. Ne? Und da ist das, was halt in dem Sichtfeld passiert von der Brille, das eine. Und das, was zusätzlich an Geräuschen noch kommt, an Audio noch kommt, nicht mehr direkt ins Ohr, sondern über die Knochen. Finde ich gut.
Interessant.
Ja, ja.
Es hieß mal, das hat mir mal so ein Esoteriker erzählt, dass es, wenn du eine H, also die eine Stimmgabel hast mit dem Ton H und die setzt du dir auf die Fontanelle oben auf den Kopf, dann macht so wirre Sachen im Kopf. Aber weiß ich nicht.
Ja.
Cos the Plug heißen die Kopfhörer. Ohrhörer, Cos the Plug, 14,90. Formen sich im Ohr. Also rein und dann passen die sich so langsam so.
Und zum Rausholen brauchst du eine Zange.
Möglicherweise. Vielen Dank ans Schiebteam fürs Bescheidsagen.
Und wenn du nämlich mit dieser Google-Brille durch die Gegend rennst, ne, dann könnten folgende vier Zeilen auch in deinem Ohr ertönen. Ich stehe am Fahrdamm, da braust der Verkehr. Ich trau mich nicht rüber, nicht hin und nicht her. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, der führt mich hinüber, er ist unser Freund.
Oh, süß, ne?
Ja.
Das ist damals auch gesungen.
Und wenn ich mal groß bin, damit ihr es wisst, dann werde ich auch so ein Volkspolizist. Wir helfen den Menschen, ich bin mit dabei, beschütze die Kinder als Volkspolizei.
Reim mich oder ich schlag dich.
Genau.
Ja, Mensch.
Ja.
Wenn Propagandalied gut formen. Wenn man formt.
Ja. Gut, oder?
Verdammt.
Ja.
Ich wollte das eigentlich hier vorspielen, aber.
Mach doch.
Nee, die Infrastruktur ist noch nicht entsprechend.
Okay.
Da müssen wir beide Kopfhörer aufhaben, damit wir dann auch da mithören können und so. Das ist alles noch so Aufgaben.
Die letzte Strophe gibt es übrigens in abgewandelter Form. Und weil ich nun groß bin, damit ihr es wisst, denke ich zurück an so manchen Volkspolizist. Denn es schlug mit dem Knüppel das Volk zu guter Letzt. Wir haben es nicht vergessen, der Volkspolizist. Ja.
Ne? Ja, bei YouTube so DDR-Lieder googeln ist ganz hübsch.
Ja.
Also heißt das googeln? Ja klar, gehört ja Google, ne? Dann
googelt man bei YouTube. Ja, ne? Ja, genau, man googelt. Man googelt ja auch bei Facebook. Also,
ne? Ja, aber da ist es ein Sakrileg, glaube ich.
Ja. Nee, aber das Video können wir mal verlinken vom Volkspolizisten, ja, von dem Heini. Stichwort Crowdfunding, da passiert ja im Moment einiges. Also wir hatten im letzten Podcast ja darüber berichtet, dass der Tim Lazybone Tim auf einer Crowdfunding-Plattform ein Projekt zur Finanzierung einer Geocoin gestartet hat. Das hat nach dem Podcast auch die notwendige Anzahl der Liker dann gefunden, damit dieses Projekt tatsächlich erstmal ein Crowdfunding-Projekt wird. Also das Prinzip ist immer, man stellt eine Projektidee vor und dann muss es eine kritische Masse geben, die das grundsätzlich gut findet, bevor man überhaupt sagen kann, ja, ich möchte hier mitfinanzieren. Das hat es letzten Donnerstag, glaube ich, erreicht, diesen Status, und ist jetzt in der Finanzierungsphase. Die geht noch bis zum 28.02., also noch ausreichend Zeit, 3 Wochen. 1.500 Euro werden gebraucht, 1.096 Euro, 1.069 Euro sind es bislang. Also
wie bitte?
1.069 Euro.
Da sind schon 1.069 Euro zusammengekommen?
Genau.
Boah.
Es sind von der Extra Limited Edition schon alle 10 weg. Von der Limited Edition sind noch 5 übrig. Und von der Regular Edition sind noch 60, 65 zu haben. Genau. Also da kommt noch ein bisschen was. Oder da kann noch ein bisschen was kommen, ein bisschen wird noch benötigt, weil das Projekt natürlich erst dann zustande kommt, wenn dieser Finanzierungsbetrag erreicht ist. Also das ist ja die Grundidee dabei auch. Es kann jetzt nicht irgendwie bei 1069 Euro gesagt werden, so, jetzt machen wir es, sondern es müssen tatsächlich diese 1500 Euro zusammenkommen und dann wird das Projekt realisiert.
In diesem Fall ist es wahrscheinlich relativ einfach. Ich kaufe mir quasi eine Coin, wenn ich da...
Genau, also
du
fandest da mit und dein Reward, also dein Dankeschön für deinen Support ist dann die Coin. Also du kaufst quasi die Coin, aber es hat ja auch ein paar Vorteile im ganzen Handling, wenn du das hier machst, weil wenn du das als freies Projekt auf deinem Blog zum Beispiel machst, überweisen Leute dir das Geld und dann kommt aber nicht die Summe zusammen, die du brauchst, du musst es wieder zurück abwickeln und das ist ja ein bisschen stressig. Kann man über so eine Plattform machen. Hat natürlich dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und
wäre ja auch für Events denkbar, oder?
Ja, ist durchaus für Events denkbar und auch praktikabel, gerade Events in Größenordnung über solche Geschichten zu machen.
Na, wenn wir jetzt mal überlegen, wir würden so eine Dosenfischer-Party machen, die wir mal selbst organisieren und würden in unsere Kriegskasse gucken. Und da wäre nichts drin.
Mhm.
Dann würden wir sagen, Dosenfischer-Konzert am so und so vielten dort und dort. Wir besorgen alles, wir kümmern uns und ihr könnt jetzt schon eure Eintrittskarte kaufen via Crowdfunding und dann zack, ist Geld da.
Genau. Und dann könnte man zumindest einen Bühnentechniker, ein Brett und eine Box dahin stellen. Und ja, also wie gesagt, diese Crowdfunding-Geschichte absolut auch für Events denkbar. Ich weiß nicht, wie weit das mit den wie heißt denn das dann mit dem Regelwerk der Crowdfunding-Plattform einhergeht, ob man tatsächlich am Ende irgendwas in der Hand halten muss oder ob ein Event auch grundsätzlich möglich ist. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, bei Tim Lazybone Friedrich ist es so, dass die Großstadt-Dschungel-Coin unter www.startnext.de/Großstadt-Dschungel, Großstadt natürlich mit 3 S, erreichbar ist, da kann man noch mitfunden, also das Projekt unterstützen und bis 28. Februar ist noch ein wenig Zeit. Allerdings, wie gesagt, die Limited Edition ist, also diese extra Limited Edition ist schon ausverkauft, man sollte sich also nicht so viel Zeit lassen. Link gibt es auch nochmal im Beitrag.
Sag mal, könntest du das mit dem Mikro noch ein bisschen optimieren?
Dann sehe ich meinen Monitor nicht.
Nee, ist schon klar, aber wenn du es einfach ein bisschen weiter runter machst, glaube ich, ist schon viel gekonnt. Also wenn es einfach, einfach noch eine Stufe runter statt, weil du sprichst ja nach unten tendenziell und dann fängt es dich ein. Nö, du musst jetzt nicht so hart. Also du musst ja den Monitor noch sehen, sonst ist ja Quatsch.
Nee, muss ich das?
Oder wir brauchen doch diesen 25.000 Zoll Fernseher.
Ja, Crowdfunding.
Gespiegelt. Nee, wir können den Leuten ja nichts anbieten.
Doch, sie hören mich besser.
Ja, aber sie kriegen ja nichts.
Ja, sie hören mich dann besser.
Ja, aber sie kriegen nichts.
Naja. Gut, und was wollte ich sagen? Genau, für Events ist es grundsätzlich natürlich auch denkbar, das zu machen. Da ist auch was da möglicherweise mal kommt. Wir haben da sowas gehört, geht um ein Event, was ein bisschen größer ist, wo es halt auch eine eigentlich sehr gute Idee ist, halt diese doch sehr wie sagt man, umfangreiche oder aufwendige Handling-Arie so ein bisschen zu vereinfachen, weil im Zweifel hat da jemand irgendwie auf seinem Konto ganz viel Geld und dann reicht es aber nicht von der Anzahl der Teilnehmer aus, um das Event zu machen. Also muss man sich wieder um die Rücküberweisung kümmern und das ist ja auch alles ein bisschen stressig.
Hübsch.
Ne? Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt für so ein Crowdfunding-Projekt, guckt euch um. Es gibt genug Crowdfunding-Plattformen. Es gibt auch auf startnext.de als ein Beispiel dafür ganz nette FAQs, wo man sich das angucken kann, wie das eigentlich funktioniert, wie das gedacht ist. Und ich finde sowas immer gut, weil der Schwarm ja doch ein sehr guter Indikator ist, ob etwas funktionieren kann oder nicht. Und ja.
Wir sind ja so ein bisschen in den letzten Ausgaben zum Chirp-Podcast geworden, was daran liegt, dass wir hier selber noch einen Chirp rumliegen haben und ja auch so ein bisschen die These aufgestellt haben, dass es diese Chirps in freier Wildbahn gar nicht gibt. Das stimmt natürlich nicht. Also Beweis sind die zahllosen Links, die wir bekommen haben von euch auf Chirp-Caches. Und dann aber kam auch von verschiedenen Menschen, unter anderem von Frau Sanne, der Hinweis, dass es ja auch ein Icon, also ein Attribut dafür gibt. Insofern kann man einfach die Geocaching-Plattform danach durchsuchen und findet dann auf alle Fälle Caches, die ein sendefähiges, wie übersetzt man dieses Beacon, weißt du das? Na, also da ist dann irgendwas involviert, was sendet und höchstwahrscheinlich ist das ein Chirp, ne, wenn man das entsprechend gefiltert hat.
Leuchtfeuer.
Und wir haben euch natürlich auch gefragt, ob ihr vielleicht unseren Chirp noch haben wollt, den wir hier rumliegen haben und haben euch gebeten, uns mitzuteilen, was ihr dazu für eine Idee hättet. Wir haben völlig subjektiv und ganz ohne Zauberelfe entschieden, der Chirp geht ins Frankenland.
Richtig, da gab es nämlich eine sehr schöne Idee und zwar soll der Chirp, jetzt habe ich die Mail hier gerade wieder zugemacht.
Ja, soll ich?
Wenn du sie hast, dann
ich
bitte.
Ich habe sie, ja. Und zwar hat der Herr Gollseidel uns geschrieben und der Herr Gollseidel ist ein bekennender Dorfpfarrer, wie er selber sagt, und er würde den Chirp im nicht allzu hohen Glockenturm einer seiner Kirchen unterbringen. Der Chirp würde dann die Koordinaten des Finals und den Code für einen Tresor ausspucken.
Ja.
Das ist so seine Idee und die finden wir super. Jo. Also Chirp im Glockenturm, das ist uns hochgradig sympathisch und insofern kriegt Herr Gollseidel von uns in Kürze einen Chirp ins Frankenland geschickt.
Genau.
Tata.
Tolle Idee. Und dann wollen wir natürlich auch hören, wenn der Cash quasi liegt, also der Chirp hängt. Also,
ja, ne? Genau.
Genau.
Oh, und gestritten haben sie sich wieder.
Wer?
Na hier, unsere Geocacher.
Weil?
Unser aller Geocacher-Volk. im Moment geht es um diese Plattform, von der wir so ein bisschen durch die Blume schon dann und wann gesprochen haben. Nun ist sie sowieso in aller Öffentlichkeit benannt und wir wollen uns da mal anschließen. Extremcaching.de heißt die ganze Sache und soll als Cache-Plattform reviewerfrei funktionieren. Das ist sozusagen die Hauptbotschaft. Wenn man sich genau, und der Herr JR849 hat das getan, mal genau die Nutzungsbedingungen anguckt, dann sagen die natürlich auch, oder wälzen die natürlich auch jede Verantwortung auf Sucher und Finder ab. Also wenn da irgendwas nicht sauber ist, dann kann die Plattform da, so wie das auf Groundspeak ja auch eine Zeit lang gehandhabt wurde, wurde es erstmal ferngehalten von der Plattform. Aber letztendlich, das schwingt so ein bisschen mit. Das ist jetzt natürlich auch eine gewisse Unterstellung. Aber wenn ich mir die Bilder im Header angucke und so die Art der Vermarktung angucke, dann schwingt das so ein bisschen mit, dass hier eine Plattform entsteht für all die Caches, die möglicherweise bei Groundspeak keinen Platz mehr haben. Gestritten wird sich jetzt, weil bestimmte Leute sagen, naja, das ändert ja aber nichts. Also ob jetzt ein Geocacher aufgegriffen wird, der von Extreme Caching seine Daten hat oder von Groundspeak, das ist ja Wurst. Am Ende nennt er sich Geocacher und das ist einfach Mist. Also da haben wir das Problem. Also wenn wir das Wort Geocaching und vielleicht auch, weiß ich nicht, die Dose rauskriegen aus dem ganzen Gerede, dann wird es vielleicht einfacher. Also Plattformen, die einfach bloß Lost Places vermarkten, gibt es ja schon lange. vielleicht vermarkten, um Himmels Willen, die werden ja nicht verkauft, also falsche Wortwahl, ich entschuldige mich, die also Lost Places einfach zeigen und in Fotos darstellen, gibt es ja schon lange, also Leute, die einfach nur gerne auf Lost Places gehen, haben ja schon lange ihre Plattformen gefunden und vielleicht hätte man auf der Basis eher weitermachen können, als hier wieder mit Geocaching die Dinge in Verbindung zu bringen, denn wie gesagt, es wird, wenn dann was passiert, doch wieder auf Geocacher zurückfallen, eindeutig. Das sagen die einen. Die anderen sagen, na wieso? Wir haben hier jetzt endlich eine Plattform, auf der wir etwas freier schalten und walten können und uns nicht mit von manchen ja kritisierten Reviewer-Entscheidungen herumschlagen müssen. So. Warum man dann aber nicht einfach zu Open Caching geht, weiß ich nie so richtig. Aber gut. Extreme Caching heißt die Plattform.
Ja. Also, was ja immer so ein bisschen ich will nicht sagen, dass das Drama daran ist, aber und ich will auch um Gottes Willen jetzt keine Vergleiche anstellen, aber natürlich ist es so, wenn ich so eine Plattform bereitstelle, wo solche Sachen veröffentlicht werden, bin auch ich als Plattformbetreiber ja in irgendeiner Art und Weise dafür verantwortlich. Wenn ich dann sage, ich bin halt für den Inhalt überhaupt nicht verantwortlich, ne? Das machen die Owner und ob das legal ist oder nicht. Also dieses das Gelände zum Beispiel zu betreten, das ist immer, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das tatsächlich so funktioniert, ne? Also ob ich wirklich als Plattformbetreiber da mich so rausziehe, indem ich einfach irgendwo hinschreibe, ne? Also das, was ihr hier macht, da müsst ihr selber wissen, ob das okay ist, weil ich es ja schon irgendwie, es hat ja einen Grund, warum ich das hier mache, diese Plattform. Das steht ja auch vorne drauf, warum ich das hier mache. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich habe überhaupt, im Gegenteil, ich habe ein großes Faible für Lost Places und ich finde es auch bis zu einem gewissen Punkt gut, dass man die in irgendeiner Form erlebbar macht im Sinne von vernünftigem Umgang damit. Ich bin gestern, erst wieder an einem vorbeigefahren in Rippelsdammgarten irgendwie, so ein Riesengelände, wo ich auch gedacht habe, wow, ne, ein cooles Gelände, da würde ich jetzt gerne rauf und gucken, aber das ist halt ein schwieriges Thema. Also ich kann diesen Reiz absolut nachvollziehen, geht mir ganz ähnlich, so wie irgendwo so ein morbides altes Gebäude oder Gelände in Sichtweite ist, schlägt auch mein Herz höher. Aber was mich zum Beispiel so ein bisschen an dieser Plattform nicht stört, aber so verwundert ist, dass letztlich ja die Listings ohne Anmeldung sichtbar sind. Ja, also wenn ich auf der Cache-Card, ich habe jetzt hier gerade ein Cache auf, da sehe ich halt tatsächlich alles dazu. Und das könnte halt auch jemand Drittes, der halt Geocacher nicht wohlgesonnen ist oder hier aktiv Geocacher nachstellen möchte oder den Cache sofort sehen. Also die Koordinaten sind da, eine Google Maps-Karte ist da, das Listing ist da. Also konsequent wäre aus meiner Sicht, das dann irgendwie auch nicht jedem zugänglich zu machen, weil jetzt könnte tatsächlich jeder, der diese Seite kennt, irgendwie da rauf gucken und weiß ich nicht, ob man damit dem Ganzen einen Gefallen tut, weil so wie die ersten nicht Geocacher, sondern Leute, die halt gerne dafür sorgen würden, Geocachern das Leben schwer zu machen, auf diese Seite aufmerksam werden, wenn die halt systematisch auch die Sachen durchgucken, ist halt öffentlich zugänglich.
Klar.
Ja, ich hatte dann zumindest eine Registrierung, in welcher Form auch immer und wie ich den Prüfprozess dann auch immer gestalte, aber zumindest eine Hürde eingebaut, die es erstmal nicht so leicht macht, auf diese Daten zu kommen.
Ja. Naja, und möglicherweise ist durch die Berichterstattung inklusive dieser hier ja auch schon die Plattform im Prinzip ad absurdum geführt. Denn das Problem, erinnern wir uns, ist ja nicht aufgetreten, weil du in Ribnitz an einem Cache, an einem Gelände vorbeigefahren bist und mal eben drüber getrampelt bist, sondern das Problem ist aufgetreten, weil Geocacher in Massen solche Lost Places dann heimgesucht haben und es eben nur eine Frage der Zeit war, dass funkelnde Taschenlampen und Autos, die vor den Geländen geparkt werden, irgendwann auch diejenigen anziehen, die ein Recht auf das Gelände haben, ein rein juristisches, oder eben die Ordnungshüter, deren Job es ist, aufzupassen, dass keiner auf ein Gelände geht, wo er nichts zu suchen hat. Also das ist ja selbstverständlich. Und wenn jetzt Extremcaching in einer Weise wächst, wie es geocaching.com getan hat, dann müssen wir uns nichts vormachen. Dann haben wir genau das gleiche Problem. Dann ist wirklich nichts besser als vorher.
Ja.
Nee, schwierig. Also wie gesagt, ich denke, sowas ist machbar, wenn man sich einen verschworenen Kreis aussucht. Das klingt jetzt ein bisschen wie Geheimbund, aber hat ja jeder so, also ich vermute gerade die Lost Place-Freunde haben ja so ihre Klicken, in denen sie dann sowas auch am allerliebsten erkunden. Und vielleicht muss man dann einfach mal sagen, okay, man hat regional begrenzt seine Gruppe, für die setzt man einen Block auf, das Block läuft komplett hinter einem Passwort und da tauscht man sich das dann aus. Und dann hat man eine übersichtliche Anzahl Leute und jeder kann dann vielleicht noch einen mitbringen oder was. Also sicherlich kann das weitergehen mit Lost Places, aber natürlich keinesfalls als Massenveranstaltung.
Ja.
Ich erinnere da an diesen wunderbaren Text, 3 Grad Ost waren es, ne?
Mhm.
Wie hieß der? 9 Grad.
9 Grad Ost.
9 Grad Ost. Von dieser Familie, die, ne, also eine bitterböse, leicht satirische Geschichte über einen Familienbesuch auf dem Lost Place. Kann man sich mal durchlesen, wir suchen sie nachher mal raus und verlinken sie. So wird es nicht gehen.
Ja.
Meine Meinung.
Ja. Also es ist auch natürlich ein bisschen schwierig, irgendwie so diese Nutzungsbedingungen für so eine dann doch öffentlich zugängliche Plattform irgendwie zu definieren, ne? Also in den Rahmenbedingungen, die auf Extreme-Caching veröffentlicht sind, steht zum Beispiel auch Voraussetzungen für Administratoreneingriff in Cache-Listings. Ein beanstandeter Cache muss gemeldet werden. Der Melder muss eindeutig zu identifizieren sein, zum Beispiel Grundstückseigentümer. Also das, ne, die Tatsache, dass man da halt nicht frei von irgendwelchen Sachen agiert, heißt dann doch auch wieder dann Verwaltungsaufwand. Und es ist schwierig, also so gut wie ich die Idee grundsätzlich finde, dass das halt auszulagern, weil es dafür auch eine Zielgruppe gibt, weiß ich natürlich auch, dass es ein nicht ganz leichtes Thema ist, auch für Leute wie mich, die halt ein Faible für Lost Places haben und noch weniger einfach ist es dann, so eine Plattform zu etablieren, auf der man das macht. Also die wird dann tatsächlich wahrscheinlich langfristig eher in Richtung Geheimbund gehen und das halt so fortführen, aber halt fernab der Öffentlichkeit, weil im Moment ist es sehr öffentlich und das glaube ich ist nicht so gut.
Ich fände es auch nicht problematisch. Also ich fände es auch nicht problematisch zu sagen, ich habe meine kleine Truppe und möglicherweise findet sich dann ja auch tatsächlich deutschlandweit eine gewisse Vernetzung und man mailt sich gegenseitig die Daten zu, man geht wie auch immer damit um und man vermeidet verdammt nochmal, wenn man erwischt wird, jeglichen Hinweis aufs Geocaching.
Ja, genau.
Das hat dann einfach mit Geocaching gar nichts zu tun. Und wenn man Suppe fassen nennt, ist ja schiedegal. Aber Geocaching darf es nicht in Verbindung
gebracht werden. Oh, und so klein ist die Truppe gar nicht. Also wenn man auf der Startseite den Zahlen der Glauben schenken darf, sind 1037 Mitglieder, also vermutlich Profile, die hier angelegt wurden. Das ist gar nicht so wenig. Also, ne,
die Berichterstattung hat Kreise gezogen und
ja, es ist da halt sind sie jetzt alle. Auch das nachvollziehbare Interesse. Also das wissen wir ja auch von ganz vielen anderen Cachern, dass sich Besucher auf Lost Places in der Regel nur zu einem Bruchteil um Geocaching drehen. Also, ne, das ist der Auslöser, beziehungsweise auch der Reiz dann, beziehungsweise auch überhaupt erstmal der Hinweis, der durch Geocaching kommt, wo so eine Besuche dann aber für weitaus mehr genutzt werden, vor allem für Fotosessions und hast du nicht gesehen. Also ich liebe es ja auch, auf solchen Geländen ausführlich zu dokumentieren, zu fotografieren, weil es einfach klasse Locations sind zum Teil. Nicht ganz ungefährlich, gebe ich ja zu, aber
Guck mal, ich zeig dir mal was Schönes. Guck mal hier. Ich zeige jetzt gerade auf einem Endgerät aber eine Cache-Karte in der Geocaching-Software für iOS.
Die sieht aber ziemlich grobkörnig aus.
Ja, klar. Wenn du oben auf die Zahl guckst. Ja, na, weil das ist die gibt es nicht fürs iPad, die gibt es nur fürs iPhone und dann wird sie halt hochskaliert. Guck mal auf die Zahl,
wie weit der Cache ist. Ja, ich sehe 2527,5 Kilometer.
Cool, ne?
Ja, toll. Soll ich dir einen raussuchen, der noch weiter ist? Oder? Was willst du mir damit sagen?
Ich will dir damit sagen, dass da ein Cache auf seinen FTF wartet. Und zwar gut 2500 Kilometer von uns hier weg. Es ist GCN wie Nordpol 932. GCN wie Nordpol 932 heißt Sahara Camp. Ist in Tunesien und wie gesagt, der FTF ist noch drin und zwar seit 5-8 Jahren.
Warum war da noch keiner?
Ich weiß nicht so richtig. Also klingt halt nach, also Sahara, ne? Klingt halt so, als wäre ich da jetzt nicht so klassisch häufig unterwegs, ne?
Naja. Okay.
Vielleicht gab es da, sie hätte einen Powertrail legen sollen, dann wären vielleicht schon welche da gewesen.
Mhm.
Eine ohne Rinn ist das wohl. Ich habe noch gar nicht geguckt. Don Paul hat uns das geschickt. Wir sagen vielen, vielen Dank. Ja. Sahara, FTF.
Sahara erinnert mich sofort an den besten Dönerladen der Stadt, aber das ist noch was anderes.
Die auch Pizza machen, ne? Die eigentlich als Dönerladen ein bisschen reduziert sind.
Ja. Wir sind vorhin so schnell vom Thema Crowdfunding übrigens wieder weggekommen, ne?
Du hast da noch was?
Na, du doch auch. Also, du kennst ja auch...
Ich will diesen 72 Zoll. Nein, den hatten wir schon. Weiter.
Du kennst ja auch, dass mittlerweile schon, also man kann ruhig legendär sagen, Projekt Geschichten hinter vergessenen Mauern.
Mhm.
Und das ist ja ein Dokumentarfilm quasi, der passt aber jetzt auch natürlich zum Thema Extremcaching, weil er sich...
thematisch haben wir einen schönen Bogen geschlagen. Ja,
weil er sich auch mit... Andersrum wäre es übrigens schöner gewesen, ne? Crowdfunding und dann Thema und
wir
dann...
Wir brauchen eine Redaktionskonferenz.
Ja, genau.
Unbedingt.
Geschichten in der vergessenen Mauern. Ich glaube, es gibt da draußen ganz wenig Leute, die das nicht kennen. Ein wirklich tolles Projekt von Enno Seyfried. Auf vielen Events war der Film zu sehen. Den gibt es natürlich auch als Kauf-DVD, heißt das ja neuerdings immer, ne? Und dazu gibt es jetzt ein Folgeprojekt, die Fortsetzung. Und auch dieses Projekt wird über ein Crowdfunding, über Crowdfunding finanziert werden. Das Interessante da ist, für die Fortsetzung des Projektes, also um kostentechnisch da halbwegs hinzukommen, werden 6.000 Euro benötigt. Und zusammengekommen sind bislang 8.406 Euro und 36. Und das läuft noch bis 23.03.
Das Tolle ist, dann kann man die Kreativen endlich mal vernünftig bezahlen.
Ja. Und also mit anderen Worten, es wird diesen Film geben. Das ist ja erstmal die Kernaussage. Und es ganz, ganz viele Leute, die das unterstützt haben. Man kann immer noch unterstützen. Es gibt unterschiedliche Pakete in unterschiedlichen Größenordnungen. Also Größenordnung, was die finanzielle Beteiligung betrifft. Es gibt für jede Art der Unterstützung auch den entsprechenden Reward, angefangen mit Eintrittskarten und über DVD-Pakete bis sonst irgendwas. Ich glaube, ist das wieder mit dem Abspannen eigentlich, dass man im Abspann mit auftaucht als Unterstützer. Das gab es ja beim ersten, wenn ich mich da recht
erinnere. Da haben sie ganz schön zu tippen, wa?
Ja, genau. Und der Name mit Logo erscheint unter Co-Produktion in der Titelanimation am Anfang des Films und im Abspann. Das ist leider schon...
Schreiben Sie das aber sehr klein wahrscheinlich.
Ja.
Das war aber ein großes Paket, ne? Da hast du dann schon relativ viel Geld gegeben, wenn du.
Das ist 1.000 Euro, ab 1.000 okay. Euro. Mhm. Offen ist noch eins ab 500 Euro, wo man erwähnt wird bei, wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung zur Realisierung dieses Films. Und es sind auch noch andere Pakete natürlich zu haben, auch im Bereich von zum Beispiel ab 11,50 Euro. Also wer mit einer Beteiligung einfach dokumentieren will, wie toll er das Projekt auch findet, sollte einfach auf visionbakery.com gucken. Den Link gibt es bei uns im Beitrag. Dort ist das Projekt Geschichten hinter vergessenen Mauern, Lost Place Fortsetzung derzeit in Funding.
In Funding?
In Funding.
Ist es das, was du sagen wolltest? In Funding?
Funding, ja.
Wer noch einen letzten Zweifel daran hatte, dass Geocaching mitten im Mainstream angekommen ist, dem sei ein Foto von EW742 ans Herz gelegt. Das haben wir justamente geschickt bekommen und wir sehen die Auslage eines Zeitschriftenhandels. Sehr große Auslage, viele Zeitschriften. Holiday Lifestyle, American irgendwas, Azur, die eine Zeitschrift namens Karl ist dabei oder auch Welcome Aboard, die Geo natürlich liegt da rum und all der ganze andere Kram. Und gefeatured in einem extra Ständer vor dem Stativ. Gefeatured so weit vor den ganzen anderen Zeitungen, das orangeknallige Geocaching-Magazin.
Ja, letzte Woche lag da noch die Brigitte. Also die Zeitung jetzt.
Ich mach die Bilder weg.
Ja.
Sehr cool. Ja, so ist es wohl. So ist es wohl.
Um mal im Umfeld Lost Places zu bleiben oder überhaupt Regeln auf Plattformen, gibt es für die geocaching.com-Plattform auch mal die Frage, wofür brauche ich eigentlich eine Erlaubnis für welche Form von Caches? Und da gab es einen Tweet, ich glaube, von Stashlab, der auf das Blog von Eigengott hinwies. Und da wird die Fragestellung, für welchen Geocache brauche ich eine Erlaubnis behandelt? Wir hatten das ja in den letzten Podcasts auch immer wieder.
Aber nicht so fundiert.
Richtig.
Hätten wir das vorher gelesen, hätten wir recherchiert, hätten wir besser Bescheid gewusst.
Grundsätzlich braucht jeder Cache eine Erlaubnis. Das ist der erste Satz in diesem Beitrag. In den meisten Fällen gehen die Reviewer davon aus, dass die Erlaubnis vorliegt, in welcher Form auch immer. Das kann auch die einfache Duldung sein. Ja, auch ein wichtiger Satz. Das heißt, die Frage, die neulich mal aufkam, naja, theoretisch brauche ich doch jetzt für jeden Cache, den ich irgendwo überhaupt lege, eine Genehmigung, ist damit so ein bisschen relativiert. Das heißt, ein nicht ausgesprochenes Verbot ist ja eigentlich eine Duldung und würde dann oder hinhauen. Ich sag mal, wie die Reviewer denken. Die Reviewer sagen, in folgenden Fällen fragen die Reviewer in Nordrhein-Westfalen beim Review nach der Erlaubnis. Nachtcaches, Klettercaches, Lost Places, Power Trails.
Mhm. So. Ist verständlich. Ne? Genau. Power Trails kriegst du in kürzester Zeit die gesamte Landschaft kaputt.
Ja.
Lost Places sind in der Regel Eigentum von irgendjemandem und man begeht Hausfriedensbruch, wenn man da unerlaubt drauf rumeiert. Mhm. Klettercaches, damit kriegst du potenziell Bäume kaputt. Mhm. Oder auf alle Fälle machst du mit deinem Geraffel ganz schön viel durcheinander auf den Waldwegen und mitten im Wald. Und bei Nachtcaches störst du unter Umständen die Rehe in ihren Wildruhezonen. So genau. Ist ja die Argumentation ungefähr in der Richtung.
Welche Vorteile hat eine explizite Erlaubnis, ist eine weitere Fragestellung, die Eigengott in seinem Blog behandelt, weil der Vorschlag oder die Empfehlung der Reviewer lautet, kümmere dich am besten, bevor du den Cache legst, um die Erlaubnis und deklariere das entsprechend. Wenn man es allein auf die Duldung eines Caches ankommen lässt, besteht das Risiko, dass Grundbesitzer die Sache doch anders sehen und die Entfernung des Caches verlangen.
Hat man sich die ganze Arbeit umsonst gemacht.
Genau. Ist auch doof. Wer dagegen vorher die Erlaubnis einholt, weiß, woran er ist. Es sind dann auch Dinge möglich, die man sich sonst nicht trauen würde, beziehungsweise die gegen die Guidelines verstoßen. Wer vorher fragt, wird meist viel freundlich empfangen. Problematische Sachen lassen sich noch vor dem Verstecken mit dem Grundbesitzer, beziehungsweise auch dem Jäger klären und abändern. Ne? Nachlesen könnt ihr das in Gänze auf dem Blog von Eigengott, natürlich unter eigengott.de, Erlaubnis für Geocaches. Schon ein etwas älterer Beitrag im Übrigen. Nichtsdestotrotz sehr wichtig und interessant.
Gar nicht so alt, ne? November letztes Jahr.
Naja.
Sind ja kein tagesaktuelles Medium hier. Verspätung um paar Monate, mein Gott. Wir haben eine freundliche Nachfrage bekommen, Blocks Along the Route betreffend. Die älteren Hörer erinnern sich, mit Hilfe der Putzlowitscher Zeitung, dem Herrn Putzlowitsch, einem Programmierer hier aus Schwerin, hat der aber mal einen Blog in die Welt gehoben, dass die Kurzabrisse aus anderen Blogs sammelt und geschlossen in einer Ansicht darstellt. Wer den ganzen Artikel lesen will, muss dann jeweils klicken und landet auf dem jeweiligen Blog. Ganz schlichte Optik, ziemlich hübsch und doch recht umfassend zum Zeitpunkt der Erstellung. Mhm. Jetzt ist es so, dass uns immer wieder Anfragen erreicht haben, was damit eigentlich jetzt ist. Ne? Mhm. Keine neuen Blogs aufgenommen, ist irgendwas falsch, macht ihr da eine Qualitätskontrolle, guckt ihr nach Rechtschreibfehlern und was muss ich tun, damit ich da auch reinkomme? Mhm. Ist im Moment relativ einfach zu beantworten, aber stimmt's?
Das stimmt, Thomas. Ich habe hier mitgebracht ein Beispiel. Nein, also der Punkt ist, wir haben momentan tatsächlich sehr, 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 sehr viele Blogs in diesem Aggregator, das ist ja das die korrekte Begrifflichkeit, zusammengesammelt. Und diese vielen Blogs produzieren natürlich auch viel Content. Das ein oder andere Blog schreibt halt einmal pro Monat, andere Blogs schreiben einmal pro Tag. In Summe macht das dann mittlerweile bei uns hier bei Blogs Along the Route so schlappe 15.000 Beiträge aus. Was dann auch immer heißt, dass das WordPress, was da drunter liegt, ordentlich was zu tun hat, weil WordPress ja manchmal echt eine Zicke ist und bei vielen Dingen halt nicht so optimal aufgestellt ist, außer man dreht da selber zu Fuß per Hand dran. Dafür fehlt Zeit und Lust, weil WordPress dann natürlich auch nicht mehr so richtig updatefähig ist. Sprich, da hakt es im Moment ein wenig und wir hatten jetzt in den letzten Tagen, also Wochen, Monaten, so ein bisschen die Finger von gelassen, weil Aussicht auf Besserung bestand, immer noch besteht und sich die Situation auch in den nächsten Tagen bessern wird. Und dann werden wir auch die Blogs, die jetzt vor einiger Zeit mal angefragt haben, dort hineinzukommen, natürlich mit aufnehmen. Eine Qualitätskontrolle nehmen wir nicht vor, weil es uns nicht zusteht, Content oder Blogs qualitativ zu bewerten. Wir wollen hier keine Plattform zum Dingenskirchen, so mit Rating oder sowas machen.
Bildungsauftrag.
Unser Auftrag besteht an der Stelle darin, die Vielfalt der Blogs, der privaten Meinungen, der weißt schon hier, ne, volle Palette, einfach nur zu zeigen und zu sagen, da gibt es etwas. Wenn du weiterlesen willst, liest du auf dem Blog des Urhebers, des Autors auch weiter, nicht bei uns. Das ist die Aufgabe. Kein Bildungsauftrag, kein Qualitätsanspruch, einfach nur, da gibt es etwas, wir sammeln, wir schicken dort ein wenig Traffic hin, Punkt.
Also liebes Team 76, alles wird gut.
Das waren die da.
Naja, dann muss man doch mal freundlich antworten. Ja.
Nee, also das gibt uns noch, wer auch immer da noch eine Mail geschickt hat, die Mails sind nicht verloren, die sind bei uns extra markiert. Wir haben deswegen nicht immer sofort darauf reagiert, weil es eigentlich immer schon längst geplant war, dass es dort Besserungen gibt. Wir haben es nicht so richtig selbst in der Hand und sind auf.
Dazu kommt aber auch, dass wir unsere Sekretäre nicht im Griff haben.
Nee.
Oder sind Sekretär, verdammt. Sexismusdebatte mittendrin.
Ja.
Da siehst du mal, wie tief das eingegraben ist in meinem Hirn. Naja, da werden wir mit gerechter Sprache noch einiges lösen. Mhm. Aufgekommen ist die ganze Debatte übrigens über Spike 05. Der offenbar mal wieder seinen Feedreader leer gelesen hatte und das Gefühl hatte, verdammt, da draußen muss es doch noch viele wunderschöne Geocaching-Blogs geben, wieso kenne ich die nicht? Im Gegenzug hat er dann so ein Wanted-Plakat erstellt und sucht auf seinem Blog spike05.de jetzt die schönsten, besten, interessantesten, humorvollsten, mit den meisten Tippfehlern angereicherten Blogs Deutschlands.
Geocaching.
Also Geocaching-Blogs, natürlich. Und das mit den Tippfehlern ist natürlich auch Quatsch, sondern es geht einfach nur um Blogs. Und wenn die euch gefallen, könnt ihr da Bescheid sagen. Mhm. Beim Herrn Spike.
05.de. Genau.
So wie Schalke 05.
Ja. Wir haben ja hier so ein Figürchen zu stehen, der ja, wie wir jetzt wissen, wie das heißt?
Das ja. Ein Figürchen zu stehen, das ja.
Nein, der ja. Und jetzt kommt der
Name. Du hast Figürchen gesagt.
Ja, ich will mich aber nicht auf Figürchen beziehen, sondern...
Ja, du hast aber dich schon bezogen.
Nein.
Verbal, sprachlich.
Wie heißt er?
Ich bin Textnazi.
Also das ist mein Wort.
Georg heißt er.
Genau. Und was sagt uns Georg?
Georg sagt uns, war mal eine Software für Android, mit der du gecached hast.
Geocaching Organizer. Richtig. Gut gemerkt. Eins, Thomas, setzen.
Danke, danke.
Gib ein Bienchen ins Mutti-Heft.
Dann ist ja gut.
So, besagter Geocaching-Organizer ist nämlich ein ganz prima Tool, mit dem man hervorragend auf Androiden-Geräten cachen kann. Das Schöne daran war, dass man den Georg auch erweitern kann. Ich habe mal, glaube ich, einen umfangreicheren Test dazu geschrieben auch. Der ist auch auf Android Pit erschienen, die jetzt übrigens als AG firmieren.
Ui.
Oh, neulich mal geguckt, der Fabian. Oha. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Das heißt, Georg ließ sich erweitern um kleine Plugins, wenn man so will, die die Daten irgendwie verarbeiten, abholen und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt für Georg einen darf man das laut sagen? Ja, ne? Ein Connector für geocaching.com.
Na, warum nicht? Wir haben ja eine API und demzufolge
genau.
Konnektiert man sich da einfach.
Der Connector erlaubt Georg den Zugriff auf geocaching.com über die Groundspeak Live API. Das Dingen ist seit, ich glaube erst seit wenigen Tagen, also im Android Store, also im Play Store zu bekommen. Und es gibt auch schon den ersten Erfahrungsbericht. Lange habe ich darauf gewartet. Endlich kann ich wieder Geocaches in der Karte anzeigen lassen, ohne vorher einen Pocket Query bauen zu müssen, schreibt ein Nutzer, der den Connector genutzt hat. Der ist allerdings, so wie Georg auch, nicht kostenfrei, sondern kostet 99 Cent. Allerdings hat man damit dann tatsächlich auch Zugriff und muss nicht die Arie mit, ich baue mir das in GSRK zusammen und dann rüber aufs Smartphone. Das ist sowieso mal so ein Krampf gewesen. Sondern man kann tatsächlich ganz schön über die API die Daten abholen.
Und man darf ja nicht vergessen, auch die Groundspeak-App kostet ja Geld.
Mhm.
Ne, es ist ja nicht so, dass man die hinterhergeworfen bekommt, sondern ich gucke gerade noch mal, wo sie im Moment liegt. Also die war vor allem zwischendurch ja auch gar nicht mal so billig, ne?
Irgendwie 9 Euro oder 9 Dollar oder so, war das nicht so?
7,99
oder so.
Euro. Mhm. Aber deswegen gucke ich jetzt gerade noch mal. iPhone-Apps, Geocaching, das ist Intro. Hey, da ich sie schon gekauft habe, wird bei mir kein Preis angezeigt. Och, ist ja zum Brechen. Kinder, ich kann es euch nicht sagen. Nicht so aus dem Hut. Aber es ist jedenfalls auch nicht für lau. Insofern, wer da den Groundspeaker nicht so richtig traut, der ne, ist vielleicht mit Georg ganz glücklich und gibt dafür dann entsprechend Geld aus.
Genau.
Venoa79 kommt aus Felbert. Felbert schreibt man mit V. Und ist hinten wie Bert. Wie Arnie und Bert.
Mhm.
Und Venor79 ist erst kürzlich Geocacher geworden. Und ist trotzdem schon bei uns gelandet. Warum trotzdem und schon bei uns? Weil wir ja gar nicht so sehr uns als Missionare verstehen, sprich als Evangelisten im Sinne des Geocachings, sondern unsere Informationen ja eher so zusammentragen, dass man in der Regel, sage ich mal, mit einer gewissen Vorkenntnis erst Genuss ist das richtige Wort für so einen Podcast. Ja, Genuss empfinden kann, wenn man uns hier zuhört. Inhaltlich zumindest. Manche können ja vielleicht auch gar kein Deutsch und hören sich das nur so als sonores Geplapper im Hintergrund an. Und jetzt hat Venor79 gefragt, ob wir nicht sowas haben wie einen Leitfaden ins Geocaching. Da geht es dann, wie er meinte, für ihn persönlich gar nicht so sehr um, wie sieht eine Dose aus und welches Klebeband muss ich drumherum wickeln, um sie im Wald zu verstecken, sondern vielmehr um diese ganze Welt dahinter. Ne? Mhm. Also speziell die Netiquette, die so sich rund ums Geocaching rankt, ist ja für jeden nicht auf Anhieb durchschaubar. Oft liest man sich durch den Geoclub zum Beispiel und bemerkt erst per Negativum quasi, was man alles falsch machen kann. Und da meinte er, der Venoa79 aus Felbert, wäre doch mal nett, wenn wir uns sowas ausdenken würden.
Ja, das jetzt. Erinnert mich an das an ein eigentlich sehr schön gemachtes Handbuch, was ich im Geocaching 2.0 vorgefunden habe, was dort heißt How Not to Suck at Ingress.
Ach,
ja,
da gibt es sowas.
Ja, da hat jemand, ich finde sehr anschaulich, auch wenn er eigentlich die falsche Farbe trägt, aber sehr anschaulich, genau so eine Dokumentation quasi für Einsteiger gemacht, wo er das alles erklärt. Das ist bei Ingress sicherlich wegen der technischen Komponente noch, also zum einen anschaulicher zu erklären, weil sich vieles logisch herleiten lässt, aber auch sehr schön aufbereitet und nicht so unter dem Aspekt, na, ich, alter Hase, zeig euch Newbies mal, wie die Welt hier funktioniert, sondern wirklich ganz sauber, ganz zielgerichtet irgendwie erklärt, ne? Das ist es, das ist das Spiel, das ist die Mechanik dazu, so funktioniert das, so kann man spielen, so kann man spielen, so kann man spielen und jetzt Spaß haben und rausgehen. So, und das finde ich eigentlich von der Machart sehr gut und das ist ja im Prinzip sowas, ohne irgendwie mit dem Finger, ne, zu zeigen hier, aber das macht man so nicht, sondern, ne?
Naja, wie das schon in der Kindererziehung ist, ne? Man soll ja im besten Fall den Kindern nicht nur Dinge verbieten und sie grün und blau kloppen, sondern im besten Fall erklärt man ihnen ja noch, warum man ihnen die Dinge verbietet.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Jetzt ist das wahrscheinlich nicht so einfach, einem Zweijährigen zu erklären, warum er nicht permanent die Stromzufuhr zum stationären PC unterbrechen soll. Na doch, geht kaputt, ne? muss ja irgendwie reichen. Naja, mich erinnerte es vielmehr an etwas, das schon ganz dunkel in unseren Hinterköpfen verschwunden war, was sich aber sehr schnell hervorzaubern ließ, nämlich ein Dokument, das wir angelegt haben vor bestimmt 3 Jahren in Google Docs, wo wir genau diesen Plan ausformuliert haben und dann aber mangels Zeit, Vorbereitung,
ja.
Na, ihr kennt uns doch, nicht gemacht haben. So, vielen Dank für die Anregung.
Mhm.
Ist, ja.
How not to suck at geocaching.
Ja.
Mhm.
Also du machst dann schon mal den englischen Führer, kannst du wissen. Du machst schon mal die englische Variante. Und da werden sich wahrscheinlich auch in den englischsprachigen Ländern die Leute sehr drüber freuen.
Mhm.
Denn von einem Deutschen erklärt zu kriegen, wie sie geocachen sollen, das finden die bestimmt gut.
Ja. Nee, aber ich finde also so dieses Anleitungsthema kann ja immer leicht abdriften, ne? Wenn man gerade wenn man sag ich mal so als wie heißt das immer? Silbernacken.
Rücken.
Silberrücken. Das andere war der Eiernacken. als Silberrücken hier irgendwie dann, das kann auch missverstanden werden, aber so, sag ich mal, auf diese Art und Weise könnte man durchaus so ein Thema mal bringen.
Aufgaben.
Mhm. Übrigens zum Thema Crowdfunding habe ich ja noch eine ganz spaßige Sache vergessen vorhin. Bei Kickstarter soll ja eine Open-Source-Version...
Kickstarter.
Ah, das hat nichts mit Balsen zu tun. Bei Kickstarter soll eine Open-Source-Version des Todessterns finanziert werden. Also wenn 20 Millionen britische Pfund zusammenkommen, wenn insgesamt rund 543 Milliarden Pfund zusammenkommen, würde er auch gebaut werden.
Mein mit, ich will einen. Ja. Ich will einen ganz für mich alleine.
Ja.
Ich will einen Pickup übrigens.
Ein Pickup?
Ja.
Hier dieser Keks mit
mir so ein drin. Auto. Also,
ja, weil... Was hast du vor?
Ich habe nichts vor, ich will einfach nur einen haben.
Mhm.
So einen, wo man das Autoradio anmacht und die ersten 2 Liter sind aus dem Tank gelaufen. Einfach nur so.
Aha.
Colt Sievers sozialisiert.
Ja.
Und jetzt fragst du mich natürlich, was willst du mit so einem Ding, wenn du überhaupt nichts zu transportieren hast? Colt Sievers hat auch nie was transportiert, darum geht's nicht.
Nee, hätte ich auch nicht gefragt.
Dann hast du aber schon mal eine Antwort, falls du fragen willst.
Soll ich dir mal sagen, wie viel für dieses für den Todesstern schon zusammengekommen
sind?
80.000 Pfund. Also das nur mal so am Rande. 53 Tage noch. Also,
man könnte sagen, dass Leute doch ein bisschen zu viel. Es geht uns noch nicht schlecht genug.
Wenn ihr gerade auf Crowdfunding-Trip seid, könnt ihr da auch noch mal. Also 631 Leute haben sich schon beteiligt.
Wahnsinn.
Ja?
Ein Todesstern. Also ich werde jetzt nichts dagegen.
Ja.
Wobei ich eigentlich noch lieber so ein Kamel hätte.
Ein Kamel.
Na, diese Viecher, die der Todesstern dann immer runterschickt auf die Planeten und die dann mit ihren 4 Füßen so kamelartig auf die Rebellen los, ne, und dann schießen.
Mhm.
Weißt du, diese großen stählernen, oder wahrscheinlich ist es Plaste, Kunststoff, also weiß man ja nicht, ja. Aber diese großen Dinger jedenfalls, die, ne, wo dann Luke Skywalker rumfliegt und dann fallen die um, weil sie gestolpert sind.
Das ist so schön, bei Kickstarter, wo dieser Todesstern ist, gibt es ja auch immer so einen Punkt Risiko und Herausforderung für so eine Projekte, ne? Also einfach so wie beim Börsenprospekt, ne? Da musst du ja auch erklären, irgendwie, wie ist die Lage, was sind Risiken, was sind Einflüsse auf deinen Börsengang und so weiter und so fort. Steht bei den Risiken. The only risk is the power of the force.
Aber sicher.
Sehr schön. Ja. Und die größte Herausforderung ist, Kickstarter zu überzeugen, dass das ein Spaß ist und kein ernsthaftes Projekt.
Kannst du noch mal gucken, ob es auch einen Borgwürfel gibt?
Nein, gucke ich
jetzt nicht. Das wäre ja eher so meine Sozialisation. Ich bin ja nicht so Star Wars, sondern mehr Star Trek sozialisiert.
Aber stell dir mal vor,
da hätte ich gerne so einen Borgwürfel.
Stell dir mal vor, es kommt jetzt wirklich die Kohle zusammen. Weißt du? Und der Typ, der sich einen Spaß machen wollte, ja, muss jetzt plötzlich bauen.
Naja, hat hoffentlich keinen Zeitraum festgelegt, in dem er das dann fertig haben will.
Nee.
Weil so ein paar Generationen weiter mag das ja funktionieren.
Ich find's gut.
Findest du auch gut, dass wir am Arsch sind? Mal so gefragt.
Kläre er mich auf.
Es hat ja irgendwann, musste es ja kommen. Ne? Wir liefern unser Podcast ja, nur dadurch wird er zum Podcast genau genommen, über RSS aus.
Ja.
Kann also abonniert werden und von selbst sich auf Endgeräte verbreiten, soweit die Endgeräte ihn entsprechend abholen. Und genau das ist patentiert.
Mhm.
Hier hat nämlich jemand sich einen Apparat zur Verbreitung einer Serie von Episoden mithilfe von Mediendateien über das Internet, wenn besagte Episoden verfügbar werden, patentieren lassen.
Das ist wieder so ein Trivial-General-Patent.
Genau.
Irgendwas mit Medien lasse ich mir mal patentieren.
Genau, was mit Medien. Und derjenige, also er wird genannt im Artikel von WinFuture, Patent-Troll, der ist bereits unterwegs und schickt Abmahnungen an amerikanische Podcasts. Und sagt, Kinder, ihr benutzt hier meinen Apparat zur Verbreitung einer Serie von Episoden mithilfe von Mediendateien über das Internet, wenn besagte Episoden verfügbar werden. Und demzufolge müsst ihr jetzt an mich zahlen.
Nicht ganz dicht, die Leute, mal ganz echt jetzt.
Nee, das genau scheint auch die Reaktion erfahrener Anwälte zu sein. Dass sie sagen, das ist ein Troll.
Mhm.
Don't feed the Troll.
Ja.
nicht füttern. Nachts.
Ja, wobei natürlich ein bisschen schwierig, dann auch entspannt zu bleiben. Zu sagen, und nicht zu sagen, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Weil auf Tassen im Schrank hat er garantiert ein Patent.
Böse Menschen genau, lauern überall.
Genau, und dann müsstest du dir zeitgleich noch das Patent sichern. Beschimpfungen, die auf eine Abmahnung per E-Mail gesendet werden. Ja.
Was wollte ich denn jetzt?
Ich weiß nicht.
Achso, wo du gerade sagtest, nicht ganz dicht und so, ne? Das war ja nicht deine Wortwahl jetzt, aber sinngemäß, ne? Sag mal, hat Google noch alle beieinander?
Manchmal habe ich das Gefühl, wird da echt geträumt.
Also ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass es eine intensive Diskussion um das, um ein Gesetz zum Leistungsschutzrecht gibt. Ne? Die Verlage in Deutschland hätten zu gern irgendwie Geld dafür, und jetzt wird es total absurd, wer es noch nicht weiß, der mag es gar nicht glauben. Die Verlage wollen tatsächlich Geld dafür, dass Google in den auf seinen eigenen Newsseiten sogenannte Snippets veröffentlicht. Mhm. Also ganz kurze Auszüge nebst Überschrift von Artikeln, die dann in irgendeiner großen Publikation in der Welt, in der Zeit, in der Süddeutschen, keine Ahnung, in der Frankfurter Allgemeinen erschienen sind. Nochmal kurz zum Nachmeißeln. Das sind keine Artikel, die Google bei sich auf die Seite holt, sondern das sind Auszüge. Und willst du den Artikel lesen, musst du auf die Seite. Mhm. Sprich, Google News sorgt dafür, dass die Seiten, die ja alle mit Werbung vollgeballert sind, die entsprechenden Besucher bekommen, damit die dann die Werbung auch sehen können.
Oder die sogar kostenpflichtig nur erreichbar sind, weil auf der Zeitungsseite auch nur ein kurzes Snippet ist, was dann auf ein Bezahldingens vom Archiv führt oder sowas.
Ja, also sprich so etwas, wofür andere Leute eigentlich Geld kriegen.
Ja.
Ne? Dass sie also freundlich die Kunden dahin tragen, wo sie dann ihr Geld ausgeben können.
Genau.
Beziehungsweise die Werbung sehen können, die dann zu Einnahmen führt. Das Ganze ist den Verlagen vergleichsweise Wurst, und die haben, wie gesagt, irgendwie die seltsame Idee, das jetzt per Gesetz sich da Geld holen zu wollen von Google, um es mal ganz vereinfacht zu formulieren.
Ungefähr so, als wenn man jetzt künftig der Post in Rechnung stellt, wenn der Postbote Sichtkontakt mit dem eigenen Briefkasten hat.
Oh, auch ein schöner Vergleich.
Ja.
Auch ein schöner Vergleich. Mhm. So, und jetzt ist Google natürlich auch schon in die Offensive gegangen und hat sich den ja auch bereits existierenden Protesten angeschlossen und hat so sinngemäß gesagt, das ist euer freies Netz. Ein bisschen lustig, wenn Google das sagt. Engagiert euch dafür, unterschreibt, macht Welle.
Also Google nutzt tatsächlich diese zu Recht gestarteten Aktivitäten so ein bisschen für eine ganz eigene Propagandamaschinerie. Also die nicht ganz so, also der Tenor ist immer, holt euch euer Netz zurück. Und
genau.
Das ausgerechnet von einem 90% Monopolisten, was die Traffic-Verteilung im Netz betrifft. Das ist schon so ein bisschen schizophren, ganz
ja,
ehrlich.
Aber in dieser einen Sache haben sie ja durchaus, meiner Meinung nach jedenfalls, sehr, sehr recht.
Ja.
Ja, wenn man in so einer Situation gerade ist als Google, ne, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man sagt, hat Google noch alle Tassen im Schrank?
Ja.
Wenn man in so einer Situation gerade ist, dann fängt man doch nicht an, sich den Anschein zu geben, man würde doch den Content anderer Seiten irgendwie für sich nutzbar machen. Und wer sich die neue Google-Bildersuche mal genau angeguckt hat, der hat ja gesehen, dass es anders als früher jetzt möglich ist, sich alle Bilder komplett anzugucken, ohne auch nur in irgendeiner Weise dem Urheber Tribut zu zollen. Sprich, man erfährt gar nicht mehr, auf welcher Seite dieses Bild ist, also erst durch Klicken und Gucken. Man kann die Bilder schwuppsdiwupps auf dem Pad hin und her schubsen und wie gesagt, sieht einfach nur schöne Bilder und mehr nicht. Das ist für den Konsumenten natürlich super, aber für denjenigen, der das Bild gemacht hat, beziehungsweise es auf seiner gekauft hat, um es auf seiner Webseite einzubinden, ist es natürlich das Letzte. Und wie Google sozusagen in dieser Situation, ne, nochmal erinnern, ne, sie kämpfen gerade dagegen, dass andere behaupten, sie würden sich die Inhalte und so, ne, in der Situation so einen, also zu veröffentlichen, so eine, die neue Bildersuche raus, es ist doch unglaublich. Ne? Das habe ich mir jetzt nicht alleine ausgedacht, sondern Thomas Knüver, der ja immer wohlinformierte Blogger zu diesen Themen, hat dazu schon geschrieben, Stefan Niggemeier hat dazu schon geschrieben, das Ganze ist hochinteressant. Und kurzzeitig, wie gesagt, mag man zum Facepalm neigen.
Ja, es ist vor allem, also wer es noch nicht gesehen hat oder auch noch nicht sieht, weil es noch nicht überall ausgerollt ist, Nochmal zur Erklärung. Also vorher war es so, Bildersuche liefert Ergebnisse, das heißt, die Bilder sind als kleine Bilder zu sehen. Klickt man ein Bild an, erscheint das Bild im Seitenkontext und rechts neben dieser Seite wird das Bild nochmal mit Informationen angezeigt. Das ist jetzt künftig nicht mehr so, sondern dieses Bild erscheint in einer schwarzen Lightbox, die sich über die Ergebnisse quasi rüberlegt und ich sehe nur noch das Bild, ich sehe nicht mehr die Seite. Google bindet es zwar ein, also kopiert es nicht auf die eigenen Server, aber zeigt tatsächlich nur das Bild, nicht mehr im Seitenkontext an. Und ich kann tatsächlich diese Bilder dann in zum Teil hoher Auflösung nacheinander einfach nur noch abspielen. Das hat natürlich zur Folge, dass auf etlichen Seiten nicht nur ein massiver Traffic-Einbruch zu verzeichnen ist, weil die Bildersuche schon irgendwie in vielen Kontexten, und damit meine ich nicht nur die Seiten, die einschlägig mit Fotos operieren, sondern auch auf vielen anderen Seiten, die Bildersuche tatsächlich auch ein relevanter Traffic-Kanal ist. Und Google sich echt sowas von selber ins Knie schießt. Also ich verstehe es auch ganz einfach nicht, wie man so, also tatsächlich dumm sein kann an der Stelle und ein anderes sehr, sehr elementares, wichtiges Grundrecht versucht zu etablieren und auf der anderen Seite den Leuten sowas von in den Hintern tritt, überhaupt nicht nachvollziehbar.
Nee.
Es gibt Mittel und Wege, wenn ihr meint, dass es euch betrifft, Google zu verbieten, die eigenen Bilder quasi für die Bildersuche zu indizieren, also so der stille Protest, ne? Kann man alles machen. Im Endeffekt ist die Situation, ob man nun Google verbietet oder ob man die Bilder indizieren lässt, das ist vermutlich das Gleiche, was den Traffic betrifft. Man kriegt so oder so über die Google-Bildersuche keinen Traffic mehr. Jedenfalls nicht in den Dimensionen, wie es mal war.
Jetzt könnt ihr natürlich sagen, das ist ja eine reine Aufmerksamkeitsheischerei und das ist ja hier nur Eitelkeit und so, dass man keinen Traffic mehr kriegt. Nee. Wenn wir darüber reden, dass ja unter Umständen so eine Art Bürgerjournalismus in die Welt kommt, wenn die lokalen Medien es nicht mehr leisten können, dann müssen ja die Leute, die das machen, auch irgendwo von leben. Und geisterte gerade in letzter Zeit einen Artikel rum von zwei Typen, die so eine Art Tippsseite, Games und Hardware und so machen und die ernähren halt zwei Familien und zwar mit Google AdSense. Ne, die schreiben also ihre Artikel wie gehabt, Google spült ihnen die Leute rein, Google ist unser Verleger, sagen die beiden. Und wenn nun gerade solche Seiten auf die Weise auch betroffen sind und nicht mehr Traffic bekommen, also nicht mehr so viel wie vorher, dann lässt sich das ganz konkret im Portemonnaie ablesen. Ne, also wir müssen ja, wenn wir über die neuen Freiheiten im Netz reden, dann auch irgendwann mal darüber reden, dass Leute davon leben können, wenn sie es vernünftig machen sollen. Tata. Wir müssen zurück zum Geocaching. Das hat letztes Mal die Leute schon so gelangweilt, wenn wir hier diese Blog-Scheiße abfahren. Aber hey.
Es ist für uns nicht ganz unwesentlich. Und,
nein, außerdem kommen wir daher. Das ist sozusagen die, das war früher da als Geocaching.
Ja, so ist es wohl.
Kannst du dich noch erinnern, der Panda, ne? Das fängt ja auch immer mit WW an, ne?
Der Panda?
Nee, ist das ein Koala? Worldwide Fund? Nee, ist ein Panda.
Ach so, ja, ich
weiß nicht. WWF? WWFM sieht fast genauso aus, vom Logo her. Ist aber kein Panda, sondern ein Worldwide Flashmob. Erfunden von Sunny und Sandy from the sunny San Diego, California. Und Hosts.
Das sind doch die von unserer CD da, die.
Genau, die haben stimmt, daher sind die bekannt, dass die auf unserer CD mal was gesagt haben. Die jedenfalls den berühmten Podcast, nämlich den Podcasher-Podcast, hosten seit vielen, vielen Jahren. Und schon 2007 haben sie sich ein Worldwide Flashmob-Event ausgedacht. Flashmob, wisst ihr, wie es geht, ne? Leute kommen zusammen, keiner sieht, dass sie zusammenkommen. Aber wenn sie etwas gemeinsam tun, fällt es plötzlich auf. Also ne, stellt euch vor, auf einem Platz stehen Menschen und fangen plötzlich an, oder an die Freude zu singen. Und vorher wusste man gar nicht, dass die überhaupt zusammengehören und sich verabredet haben. Jetzt will in Augsburg so ein Flashmob-Event mega werden. Und zwar ist die Verabredung am 4. Mai 2013, 19 Uhr, treffen sich die Mitmachenden auf dem Augsburger Rathausplatz. Und dann wird ein Lied gesungen.
Genau.
Das ist es im Prinzip.
Ein Sänger stimmt an, ein Chor stimmt ein, die Masse stimmt mit. Das Ganze, wie das immer so schnell, dann 15 Minuten. Und man plant tatsächlich Größeres, nämlich das in Richtung Mega gehen zu lassen. Das heißt,
nichts weniger als das.
Genau, man plant mehr als 500 Teilnehmer dorthin zu bekommen. Und Ganz wichtiger Hinweis im Listing übrigens, dass ihr unter GC453V1 erreicht. Das Einverständnis zu dieser Veranstaltung wurde bereits durch die zuständige Polizeiinspektion und durch das Ordnungsamt der Stadt Augsburg erklärt.
Na wunderbar. Mhm. Lokstreifen gehen auch rum.
Genau.
Kannst du dich noch erinnern, wir haben ja relativ früh auch genau darüber ein paar Geocacher kennengelernt, ne?
Worüber? Über Sing?
Nee, über, über das Worldwide Flashmob Event. Und zwar hatte doch mal, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, Phoebe Meyer? Mhm.
Red mal weiter, dann fällt uns das bestimmt noch ein.
Den Ansatz, das größte Worldwide Flashmob Event hinzukriegen. Da ging es noch nicht um Mega oder sowas. Das war damals noch nicht, war noch nicht so im Sprachgebrauch. Ich weiß nicht, jedenfalls hatten die uns dann angeschrieben und wir bekamen Videos davon und konnten gucken, was die gemacht haben. Mhm. Ich meine, das war so die Wolfsburger Ecke, Braunschweig, Wolfsburg. Und ich meine, der Herr Phoebe Meyer war.
Das ist schon wieder so lange her,
du. Beteiligt.
Damals.
Wir müssen endlich mal unsere alten Folgen nachhören, aber ich glaube, da sind wir ein paar Tage lang beschäftigt.
Das fürchte ich auch bald. Nee, aber ich mag ja so die YouTube-Videos, die es zu Flashmobs auch gibt, immer irgendwie gerne. Also am liebsten ja, wenn die in Schweden da zum Beispiel dann so plötzlich in so einem Einkaufscenter anfangen zu tanzen.
Ja. Oder eben tatsächlich hochklassige, klassische Musik spielen. Mhm. Ne, wenn also plötzlich ein
Profi... Du meinst aber nicht dieses gefakte Ding von der Telekom?
Nein, okay. Nein. Ich meine, wenn so ein Profichor in der Mall plötzlich, ne, in irgendeiner Shopping-Mall, plötzlich anfängt so nach und nach und dann klingt das ganz großartig hinterher. Mhm. Das mit dem Orchester war gefakte Telekom,
ja, ne? Ja, wo die im Bahnhof, glaube ich, in London oder sowas saßen die, oder wo waren das? Ja, ja. Mhm. Angeblich ein Flashmob.
Ja, ja. Mhm. Und es, da habe ich immer wieder gedacht, ne, unser Theater ist doch immer wieder in Gefahr. Ne? Das kostet einen Haufen Geld und Land und Stadt sind nicht so unbedingt bereit, das immer vollumfänglich zu übernehmen. Crowdfunding. Das ist eine Theaterkarte für. Mhm. Und das würde ich mir ehrlich gesagt mal von der Staatskapelle wünschen. Mhm. Ne? Die, also sie haben ja jetzt im Zuge der Demonstrationen schon Zeit. Immer, ja, außerdem, schon immer mal draußen gespielt. So ja. in zum Beispiel ja, unseren Einkaufszentren hier. Ja. Aber so diese Variante, dass aus dem Nichts plötzlich einer dasteht und lustig was tutet und dann kommt aus dem Nichts jemand mit seiner Harfe vorbei und zupft was dazu.
Hat die Harfe in der Tasche.
Genau. Weißt du, das würde ich mir echt mal wünschen. Das wäre eine schöne Aktion. Ja. Das dann gut mit Video dokumentiert. Zack, wäre Springen berühmt.
Worldwide Flashmob in Augsburg am 4. Mai, organisiert von Rumburak 67 und Zwischenmahlzeit. Herzliche Grüße, viel Spaß, viel Vergnügen und wir freuen uns auf Fotos, Videos und Berichte.
Damit haben wir gepflegte 71 Minuten vollgeplaudert.
Eieieiei, heute wollten wir doch gar nicht so lange machen.
Nee, wir hatten ja auch keine Infos, wir hatten ja auch nichts zu erzählen.
Nee, wir haben ja nichts.
Wir haben ja nichts.
Ja, wir haben ja überhaupt nichts. Also, das ist ja hier alles so, weißt du? Wir nun wieder. Wenn das Wetter nächste Woche anders ist, ne?
Sissy-Casher, echt. Ja.
Übrigens gibt es heute jetzt im Nachklapp, also wenn nachher das Mikrofon aus ist, noch eine der, wahrscheinlich vielleicht sogar die letzte Bytebox hier für uns.
Die älteren Hörer erinnern sich. Knabberkram geschickt nach Hause oder ins Büro.
Mhm. Die haben jetzt nämlich die Preise erhöht und ich werde das Opt-in-Verfahren nicht nutzen. Und deswegen müssen wir diesmal langsam essen, damit wir noch ein bisschen was davon haben und dann war es das.
Du, die haben uns die Tischtenniskellen geschenkt und damit ist jetzt auch gut eigentlich.
Wahnsinnsaktion. Ne?
Dafür, dass wir es euch gesagt haben, dass es Bytebox gibt, haben wir Tischtenniskellen bekommen.
Ja.
Also ganz kleine, so Baby-Tischtenniskellen.
Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu Ingris.
ich gebe zu, also... So wie auch beim Geocaching spielt der soziale Gedanke ja für mich generell in meinem Leben eine relativ hohe Rolle. Ich bin also sozusagen im Herzen ja eher asozial und hab nicht so viel mit Menschen zu schaffen und muss deswegen immer zu dafür sorgen, dass ich irgendwie mich so ein bisschen in den Rücken trete, um mit Menschen etwas zu tun zu haben. Und was macht der aber? Fährt am Sonnabend mal eben... Oh, gefühlte 5000 Kilometer durch Mecklenburg-Vorpommern auf und ab, nur um irgendwelche Portale zu bauen, zu sprengen und irgendeine Farbe übers Land zu ergießen. Und nimmt mich nicht mit, weil ich nicht Ingris spiele, ist ja klar. Oh, Schluck, sage ich mal.
Also für alle Nicht-Ingrisser ist jetzt der Zeitpunkt auszumachen, weil wir werden nicht mehr zum Geocaching zurückkehren. Aber ja, ich gestehe, ich war im Land unterwegs und habe es blau gemacht. Mit dem Herrn Papafidibus im Übrigen, auch Geocacher.
Ne? Und Ulmbegleiter.
Und Ulmbegleiter, genau. Erstes Ulm-Event, da war er auch nicht, da haben wir ihn nämlich mitgenommen von hier oben. Da kannten wir ihn eigentlich noch gar nicht. Nee. Und ja, Wismar war so hässlich grün und Bützow war so grün und Güstrow war so grün und Lübs war so grün. Und wir haben eine schöne Runde gemacht. Ich habe ihn aus Domsül abgeholt, dann sind wir nach Wismar gefahren. Das hat ordentlich Punkte gebracht. Dann sind wir nach... Dann sind wir weiter nach... und übrigens ganz netter Kerl, der Herr Papafidibus. Und hatten Bombenspaß. Also inklusive dem, was mir beim Geocaching erst deutlich später passiert ist, nämlich, dass ich auf Polizei gestoßen bin. Oder die auf mich, je nachdem. Nachts um zwei in Lübs ist man schon verdächtig mit so einem Handy. Also Handy kennen die ja noch gar nicht. was machen sie denn hier? Ja, wir testen hier sowas für Google aus. Ach, oh, schön. Hm. Ja, dann schönen Abend noch. Und war sehr nett. Nachts um 3:30, glaube ich, waren wir wieder zu Hause. Das Land war blau. Nein, liebe Güstrower, es war nicht blau. Ihr seid 10 Minuten, nachdem wir durch waren, wieder durch die Stadt und habt alles grün gemacht.
Die sind nachts um 3 wieder los? Na, es war wahrscheinlich Güstrower nicht um 3. Ne?
Wir haben sie getroffen dann auf der Straße. Wir hatten es gerade blau.
Ja.
Und die waren da sehr auf Zack. Und gleich hinterher und zack, wieder alles grün gefärbt. Aber das ist ja auch der Spaß an dem Spiel, ne? Dass man halt die Leute tatsächlich auch da treffen kann. Noch mehr als beim Geocaching. Da ist es mir erst relativ spät passiert, dass ich halt Fremde in Anführungsstrichen beim Cachen getroffen habe. Und ja, war eine schöne Runde. Und mal gucken, was wir dieses Wochenende machen.
Nein, eine CD aufnehmen, aber.
Aber nicht nachts. Deine
Tochter. Ich erwarte dann mal das Ingris-Liedchen von dir.
Deine Tochter hat doch ein Android-Gerät, oder?
Ja. Hm? Ja. Das kann ich doch nicht wegnehmen, dann will sie doch ein iPad. Nix da.
Tja, musst du wissen, Thomas.
Ja, schon gut. Ich kann auch ganz mit mir alleine Spaß haben. Oh, das klingt komisch.
Ich sag nix. Ich bin raus.
Dann sind wir beide raus. Nach gepflegten 76 Minuten 24 Sekunden sagen wir schön, dass ihr zugehört habt bei Dosenfischen, der Geocaching-Podcast. Und zwar war es eine große Freude, hier aus dem Podcast-Keller für euch zu senden. Danke für die Aufmerksamkeit, danke für die Geschenke, danke für die Mails, danke fürs An uns denken und kommentieren. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Mit Echo. Tschüss.